Herzlich willkommen zu LK Jazz. Das sind wir, Felix Weigt am Mikrofon. Mir gegenüber, mein Name ist Lambert. Wir haben mittlerweile schon die Folge 152 erreicht. Wir sind sozusagen ein Podcast-Dino. Es geht um Jazzmusik aus einer... ich würde sagen, es geht eigentlich um Popkultur aus einer Jazz-Perspektive oder Jazzmusik aus einer popmusikalischen Perspektive. Und ich freue mich sehr, heute aus einem Hotelzimmer, ich weiß nicht in welcher Stadt, begrüßen zu dürfen. Felix Weigt, wie geht es dir? Eine gemütliche Pose hast du eingenommen.
Ja, schönen guten Abend. Das ist super. Wenn wir uns nämlich so vorstellen am Anfang des Podcasts, dann kommen wir gleich in so eine gewisse Seriosität rein. Ne? Und es wurde auch oft der Zugang zu den höheren Sphären, zum Beispiel einer eigenen Radiosendung im Deutschlandfunk, ist uns ja verwehrt, weil wir wahrscheinlich ein bisschen hemdsärmlich daherkommen. Das hat sich jetzt aber komplett gedreht nach dieser Einleitung,
finde ich. Ich kann keine Hemdsärmlichkeit mehr wahrnehmen.
Ich auch überhaupt nicht. Ja, das war sehr, sehr seriös. Großes Kompliment. Ich bin heute im schönen München. Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Eine Remote-Folge, wo ich in mein MacBook-Mikrofon spreche und das nachher dann mit allerlei Reparatur-Tools wieder auf halbwegs hörbar drehen werde.
Ja, und was machst du da?
In München im Motel One. Gestern hatten wir einen Off-Tag. Ich habe jetzt gerade ein paar Konzerte gespielt mit Gisbert zu Knüpphausen und Kai Schumacher mit diesem Schubert-Programm Lass ihre Hunde heulen, heißt das. Das ist auch ein Projekt, das gibt es mittlerweile seit 2020. Das ist eigentlich meine Corona-Band. Kai hatte sich überlegt, Kai Schumacher, Duisburger Star-Pianist, der macht immer so eine Reihe in der Philharmonie. Ich hoffe, ich erzähle das richtig. Oder ist das Konzerthaus? Keine Ahnung. Irgendwas in Duisburg, wo er sich so Gäste einlädt. Und dann wollte er eigentlich mit Gisbert so ein Programm machen, wo man Schubert-Lieder von Franz Schubert so ein bisschen zeitgemäßer, so ein bisschen vielleicht so indie-mäßiger spielt. Also eigentlich Third-Stream-Musik. Haben wir auch drüber geredet.
Third-Stream, ja.
Genau. Und dann probten wir dafür. Und dann waren wir, ich glaube, es war die zweite Märzwoche 2020 in Duisburg am Proben. Und dann hieß es plötzlich, das Konzert kann nicht stattfinden, wegen Covid. Mm. Genau, dann haben wir aber im selben Jahr, glaube ich, noch im Sommer ein Album aufgenommen stattdessen mit diesen erarbeiteten Arrangements. Und dann haben wir jetzt die letzten Jahre irgendwie immer so ein bisschen gespielt mit dieser Band. Also nie so eine ausladende Tour, aber immer irgendwie Shows. Jetzt 2 Jahre nicht. Das ist jetzt, vielleicht ist das was wie die Abschiedsrutsche, die wir gerade machen. Weil tatsächlich, jetzt müsste man irgendwie auch mal was Neues machen, so ein Programm, das wird ja, also ja, wir kennen ja alle die Regeln der Musikindustrie, wenn da nicht ab und zu mal ein Release kommt, dann versauert sowas.
Ehrlich gesagt kenne ich sie nicht so genau, weil ich denke ja, das ist ja etwas, was stattfindet wahrscheinlich in so einem klassischen Rahmen. Also ihr spielt meistens so Philharmonien und so ein Kram, oder nicht? Ich habe da bei den Klassikern gehört, dass so die Vorläufe, wie man Konzerte plant, noch weiter im Voraus sind als bei Pop und Jazz oder auch in dem Feld, in dem ich so einem Hybrid unterwegs bin. Aber ich weiß nicht, kannst du da irgendwie berichten, was daran irgendwie besonders ist? Irgendwie? Oder ist das überhaupt gar kein Klassikbetrieb?
Also ich habe den Eindruck, es kommen schon auch viele Gisbert-Fans, so Indie-Leute. Es kommt vielleicht so ein bisschen Abonnentenpublikum, die dann Schubert lesen. Ja. Ich kann es aber wirklich nicht genau beurteilen und wir spielen jetzt auch so einen Mix. Also wir haben noch mal Elbphilharmonie gespielt, wir haben in Berlin im Konzerthaus gespielt, wir haben in Köln in der Philharmonie gespielt, auch spektakulärer Raum, finde ich eigentlich ehrlich gesagt noch krasser als die Elbphilharmonie, so vom Saal. Das sieht irgendwie, wenn man nach oben guckt, hat man das Gefühl, das ist so das Raumschiff aus Unbekannte Begegnung der dritten Art. Dann waren wir aber auch vorgestern im Schlachthof Wiesbaden und heute Abend sind wir in der Muffathalle. Beziehungsweise waren. Genau, das ist immer so ein bisschen so ein Mix. Der Vorlauf muss länger sein und man braucht vielleicht im Klassikbetrieb gar kein neues Album. Stimmt ja, weil in der Klassik geht es ja eigentlich darum, ist es eigentlich ein Qualitätszeichen, wenn die Musik besonders alt ist.
Ja,
anders als alt sein
und muss ein großes B am Anfang des Komponistennamens stehen.
Ja, also das ist ja immer toll im Klassikbetrieb, wenn dann auch nochmal entweder irgendwas, was selten aufgeführt wird, nochmal aufgeführt wird. Ich habe ein bisschen in der Philharmonie Köln am schwarzen Brett hingen dann so Pressemitteilungen. Da oszillierte die Presse, weil Korngolds Fis-Dur-Symphonie aufgeführt wird. Selten aufgeführt. Da freuen sich dann alle. Und natürlich kann man auch gerne mal so einen, also irgendwie einen Klassiker entdecken, der noch nicht so beleuchtet ist. Und den dann verschneiden mit irgendwas. Also Klassikwelt ist da dankbarer. Ich glaube, da sind wir gar nicht so drin mit dem Projekt. Das ist wirklich eher Third-Stream, beziehungsweise Crossover-Musik. Man muss auch sagen, diese Musik, die wir jetzt hier gemacht haben, das ist auch eigentlich, es ist auch deutlich näher an der Popmusik als in der Klassik. Also das ist schon mit Schlagzeug und E-Gitarre. Was aber wirklich toll ist und was ich auch dann selten mache, ist auch natürlich eine Preisfrage heutzutage. Das ist eine, wirklich so eine richtig Großbesetzung. Also wir haben ein Streichquartett, 4 Streicher, Klavier, Posaune, Michael Fluri, absolute ja. Schweizer Posaunenlegende. Und Gisbert Singh, Markus spielt Gitarre und Sebastian spielt Drums, ich am Bass. Da sind da 10 Leute auf der Bühne. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja. Das ist, muss ich sagen, das ist auch schon toll, in so einem Klangkörper zu stehen, ne?
Ja.
Also da ist einfach dann wirklich viel Sound. Ist aber auch, jetzt mal, weil wir bei unserem Thema Lautstärke öfter waren, ich sag's nur mal den Impros. Wir waren gestern im Schlachthof Wiesbaden. Das ist ja eher ein Rock-Pop-Laden und eine absolute Bumsbude. Klingt eigentlich scheußlich. Aber ich muss sagen, war für diese Musik jetzt auch im direkten Vergleich mit so einer Philharmonie fast noch besser vom Sound. Fand ich. Meine Meinung. Also alle Leute, die jetzt traurig sind, dass sie nur im Schlachthof Wiesbaden waren und nicht in der Philharmonie Köln, auch wenn das vielleicht so ein bisschen poscher wirkt, Sound und Spielgefühl in so einem normalen Club eigentlich fast besser, weil es dann doch zu verstärkt ist, um so richtig als Akustikband durchzugehen.
Ihr spielt auch mit Schlagzeug, ne?
Ja, ja, genau. Und da gibt's auch laute Passagen, ja, ja.
Das ist ja ein altes Problem mit Schlagzeug in diesen Konzerthallen, ne?
Genau. Da kommt dann doch auch viel zurück und so. Und das ist alles so ein bisschen diffus. Es ist dann eher kirchig. Und ich glaube, ja, diese Läden sind auch nicht für verstärkte Musik da. Hatten wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal. Ich will das Thema gar nicht ganz aufmachen. Aber mein Eindruck ist auch, das ist, sobald irgendwie ein Schlagzeug dazukommt, kann man sich das eigentlich sparen mit der Philharmonie.
Ja, also es sei denn, es wird eigentlich nur mit Besen gespielt. Also, aber es ist ja wirklich irgendwas in den Höhen, was halt das Schlagzeug transportiert, eben in Kombination mit diesen Seelen, was halt sofort eigentlich dafür sorgt, dass alles dahinter verschwindet.
Ja.
Das immer Becken und Hi-Hat und so wird einmal angeschlagen und alle erschrecken sich.
Ja, jetzt wird auch Sebastian gar nicht bashen. Ich glaube, der gibt sich schon Mühe, auch da in diesen Räumen gut zu klingen. Also ich nehme es auch so wahr, dass es auch einfach die Masse an Informationen ist und auch so viel Bässe, Tiefmitten, die und dieser Nachhall, der einen dann so einbettet. Wir kennen das auch, wenn wir jetzt zu dritt gespielt haben mit dem Lambert aus der Kirche. Da kommt einfach auch so ein, ja, es klingt fast wie so eine Synthesizer-Fläche oder sowas, wenn man auf der, ja, Bühne ist, die dann auch noch so im Raum aufschwingt. Die ist, dann legt sich dann überall so ein bisschen drüber und man kann also so richtig präzise Musik machen, kann man da nicht. Ich muss oft dran denken, dass Bill Evans ja mit Chuck Israel, ich glaube, im Konzertrebau in Amsterdam unverstärkt gespielt hat. Zumindest erzählen die, ja, das in einem Interview. Das muss, ja, natürlich für Paul Motion auch bedeutet haben, hat er da noch gespielt? Ich weiß es nicht, wirklich auch nur Besen?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer in der Besetzung Schlagzeug spielt. Aber das ist was, wo ich oft dran denke, wenn ich in so einem Saal stehe und da meinen Bass anzupfe, dass das ja für Jazzmusik zum Beispiel auch durchaus möglich ist.
Ja, also muss wahrscheinlich so komplett umstellen.
Ja.
Also so die Art und Weise, wie du es halt dir überlegt hast. Und ich meine, gewisserweise machen wir es ja auch, so ein neues Klangidiom herausarbeiten, sobald sich der Raum verändert. Also das ist etwas, womit ich sowieso eigentlich, da gehe ich von vornherein schon von aus. Ich muss sowieso adaptieren aufgrund des Instruments. Also ich spiele andere Musik, wenn ich ein anderes Instrument habe, würde ich schon mal sagen. Und ich spiele auch andere Musik, wenn ich einen anderen Raum habe.
Ja.
Also, oder eine andere Besetzung. Also wenn ich alleine spiele zum Beispiel, freue ich mich eigentlich über große Hallräume.
Das, ja,
ist eigentlich cool.
Ja, ja, ich habe dich auch mal irgendwann gesehen, irgendwo da Richtung Friedrichshain, alleine in so einer Kirche, da hast du unverstärkt gespielt.
Genau, da hat der Veranstalter sich das aber zur Aufgabe gemacht. Er hat dann die Veranstaltungsreihe nach der Länge des Halls benannt. Ich glaube irgendwie 9 Sekunden 33 oder so, keine, ja, Ahnung. Ich hatte das vage Gefühl, er wollte einfach die PA sparen, einfach Kosten sparen und dann macht man da ein Ding draus. Nein, aber er hatte da ein paar Acts eingeladen, die dann halt alle unverstärkt in diesem recht großen, ich meine 9 Sekunden ist lang, aber es geht noch länger. Ich habe in Münster auch schon mal, ich weiß, da hat mal jemand angegeben mit 16 Sekunden.
Wer bietet so mehr?
Ja. Ja, genau.
Ja, und kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Hall an. Man muss sagen, im Schlachthof Wiesbaden gibt es so einen Hall, wenn man da Bass spielt auf der Bühne, dann klingt das so, als würde ein quasi ein anderer Bassist am anderen Ende des Raums sitzen und einen so nachäffen. Ich habe da,
ja,
weil das weil das quasi wirklich, also da das auch nicht wie in so einer großen Konzerthalle quasi in so einem Matsch quasi so verläuft, sondern der Bass wirklich so wiederkommt, also wie so ein Basketball, der so von der Wand abprallt, so dass ich immer tatsächlich beim Soundcheck mal so gespielt habe, gedacht habe, wer spielt denn hier in der Band noch die ganze Zeit diese tiefen Noten und macht den Bass so diffus? Hab dann aufgehört zu spielen, da war der Bass clean, hab wieder angefangen und dann fiel mir irgendwann auf, ja, ist es dieser Nachhall vom Bass ist tatsächlich so präzise und klar, dass man wirklich denkt, da würde einfach noch jemand einen doppeln, aber man ist es in Wirklichkeit selber, der von der Wand wiederkommt, der Klang.
Ja.
Fand ich interessant. Genau, ihr könnt es nicht mehr sehen live, es gibt noch die CD. Die CDs, sag's schon wieder. Es gibt noch die Stücke im Stream oder auf Platte zu kaufen. Lass ihre Hunde heulen. Ja. Schön ist es. Thema Lautstärke, beziehungsweise Thema Störung auf Konzerten. Das hat ja auch irgendwie mit Lautstärke zu tun. Ich habe was gefunden. Ich habe nämlich eine Radiosendung gehört. Ich kannte eigentlich das, was jetzt gleich zu hören ist, nur als Anekdote, die weitererzählt wird. Ich wusste gar nicht, dass es eine Tonaufnahme davon gibt. Großes Fragezeichen bei dir. Ich spiele dir mal was vor, ja?
Ja.
Minder allergisch reagiert der Pianist auf das Klicken von Kameras und das Leuchten mitfilmender Handys. In Perugia führt dies zum Eklat.
I do not speak Italian, so someone who speaks English can tell all these assholes with cameras to turn them fucking off right now. If we see any more lights, I reserve the right to stop playing and leave the goddamn city.
Ja. Ja, das ist ja eine File, die ist ja schon in den Nullerjahren viral gegangen unter Jazzmusikern. Die kenne ich natürlich. Also das, ich kenne es aber auch nur als Audioaufnahme. Es wurde einem irgendwie mal so weitergeschickt als Audioaufnahme.
Ja, es war auch ein Audio. Es war ein Ausschnitt aus einer Radiosendung vom, aus der ARD-Mediathek. Genau, wir reden über Keith Jarrett. Art of the Solo. Das war eine Sendung auf WDR 3 Jazz, die ich gehört habe.
Ja.
Und da war dieser Tonausschnitt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jemals selber gehört habe oder man mir nur da immer davon erzählte. Keith Jarrett hat beim Konzert mal das Publikum beleidigt und die Kameraleute angeschissen.
Genau. Oft zitiert.
Ja.
I don't speak Italian. Ist auch geil. To tell these assholes to turn the camera off. Das ist sehr gut. Genau, ist ein absoluter Klassiker von Keith Jarrett, oft zitiert. Ich glaube auch nicht oft, aber es wurde mir irgendwann mal zugesendet und ich habe es ein, zweimal gehört, aber es wurde natürlich 100-mal wieder rezitiert und deswegen verinnerlicht.
Ja.
Kennen wir sehr gut. Ja. Hast du Sympathien für oder wolltest du mal wieder über Keith Jarrett reden?
Ja, auch beides. Also es passt jetzt ganz gut, finde ich, weil ich jetzt gerade mal wieder über Sound redete. Und das wollte ich dir unbedingt nochmal vorspielen oder den Impros vorspielen, weil ich das so schön fand, das dann doch mal in echt nochmal zu hören. Weil das vielleicht auch so ganz gut nochmal dieses ganze Thema Beschallung, Nebengeräusche und so nochmal so von der Seitenlinie kommentiert von Keith Jarrett.
Vor allem ist es ja besonders schwer, das war ja wahrscheinlich auch eine Kirche oder ein großer Konzertsaal, und das ist ja besonders schwer, wirklich ein Publikum zu haben, und er hat ein großes Publikum, was wirklich mucksmäuschenstill ist. Also du brauchst ja nur mit dem Fuß so ein bisschen irgendwie mal über den Boden zu schaben und schon kreierst du ja Lautstärken, die natürlich der Pianist wahrnimmt, ist doch klar. So, und den Anspruch, den Keith Jarrett da hat an sein Publikum, das ist ja wirklich eigentlich, man müsste das Publikum eigentlich fesseln, oder?
Ja.
Und knebeln.
Oder ohne Publikum.
Aber ich fand, wir hatten das auch schon mal besprochen, es gab ja auch schon mal so eine Debatte, was das Husten angeht. Sobald halt einer hustet, und das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass es halt ansteckend ist, dass andere Leute das dann halt auch machen, weil sie denken, sie machen es lieber nochmal, bevor es ganz schlimm wird oder so. Aber die Lösung dafür wäre das Bonbon. Oder dass man vielleicht so ein bisschen den Druck rausnimmt. Das sind die beiden Herangehensweisen an die Sache. Aber irgendwie das Husten in Opernhäusern, das scheint ja auch immer wieder Grundlage für heftige Debatten zu sein, ob sich das Publikum benehmen kann oder nicht.
Ja, ich weiß nicht, ich bin damit selten konfrontiert, dass ich Stress habe mit Nebengeräuschen, aber es scheint ein Thema zu sein.
Ja, ich hatte das eine Zeit lang, also ehrlich gesagt, weil es geht da hier explizit um Kameras. Und das hat mich halt auch immer gewundert, und das habe ich auch schon x-mal gesagt, so, aber ich mache es gerne jetzt nochmal, dass es ja wirklich absolut merkwürdig ist, dass Fotografen sich dafür entscheiden heutzutage, Fotos zu machen auf einem Konzert und die Kamera zu wählen, die Klick macht. Weil das muss ja nicht sein. Also du kannst ja eine Kamera wählen, die keinen Klick macht. Dieses Klick ist ja reine Nostalgie. So, das ist nicht nötig, sondern es wird halt in manchen Kameras aus nostalgischen Gründen mit eingebaut. Für das Gefühl auch, kleiner Widerstand und so, und das ist ja irgendwie schön. Aber es ist nicht nötig. Du könntest dir halt, wenn du Konzertfotograf bist, ohne Probleme einfach die Kamera zulegen, die das nicht macht, um den überhaupt nicht in so eine Situation zu kommen, dass du halt den Spielenden stören könntest. Da muss ich sagen, da bin ich auf Keith Jarretts Seite, wenn da die ganze Zeit neben ihm jemand klick, klick, klick macht. Ich hatte schon Leute, die wirklich mir eigentlich auf dem Klavier lagen und klick, klick, klick gemacht haben. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, wenn einen das stört. Ich denke mal, das wird bei Keith Jarrett nicht so gewesen sein, sondern die werden irgendwie weit entfernt gewesen sein, diese Fotografen. Aber wenn das Klick halt in so einer Konzerthalle ist, der Klick einer Fotokamera produziert ja in erster Linie Höhen. Und wie wir eben gelernt haben, Höhen sind sehr, sehr laut in so großen Konzertsälen. Und da kann ich durchaus verstehen, dass Keith Jarrett sich darüber irgendwann aufregt. Ich meine, er ist der beste Jazzpianist der Welt. Ist ja klar, dass man da seine Ruhe haben möchte. Diese Kunst erfordert höchste Konzentration.
Also wir haben jetzt als kleines Special für euch in den Shownotes, das ist ein Affiliate-Link heißt das. Da hat Lambert ein paar Kameramodelle rausgesucht, ohne klicken. Wenn ihr die bei Amazon kauft, machen wir noch einen kleinen Euro dazu. Was ich wiederum ganz edgy finde, weil es so bekloppt ist, wenn Leute auf ihrem Telefon diese Tastentöne anmachen.
Sieht man
ab und zu immer mal wieder, dass jemand so neben einem sitzt und so irgendwelche Nachrichten schreibt. Das finde ich schon wieder so bekloppt, dass ich es wieder appreciate, wie der Engländer sagt, wenn Leute das machen. Einfach so als.
Aber das muss man einschalten, das muss man nicht ausschalten.
Gefühlt muss man das einschalten. Klick, 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 klick.
Ja, sehr gut.
Wie so eine kleine Schreibmaschine. Ja, das fürs Retro-Gefühl. Bildschirm auf schwarz-weiß und Tastentöne an. Empfehlung von mir.
Ja, also genau. Keith Jarrett, ich weiß nicht, der Ton stimmt nicht, ne? Leute gleich mit Arschloch zu bezeichnen, schreiben. Aber irgendwie mal aufhören zu spielen und zu sagen, ich brauche hier eine andere Atmosphäre, damit ich diese Kunst performen kann. So denke ich so, ja, also irgendwie, wer sollte es sich nicht erlauben können, wenn nicht Keith Jarrett, also, oder?
Ich bin damit, ich finde das alles okay.
Ja.
Publikumsbeschimpfung sowieso. Nicht so schlecht.
Nicht so schlecht, ja. Also, wir müssen natürlich kurz mal, ich werde keinen Namen nennen, ja, aber ich müssen kurz mal Grüße senden nach Ahrensburg. T aus Ahrensburg, er ist der Supporter des Monats. Vielen Dank, du weißt warum. Das sollte man vielleicht kurz mal sagen. Dann hat T's sich gemeldet. T's Ullmann meinte nämlich zu dieser Debatte, was Ringo isst und was nicht. Seine Oma hätte auch keine Pizza und keine Nudeln gegessen. Also es scheint wirklich da draußen etliche Leute zu gehen, die auf Nudeln und Pizza verzichten. Da ist Ringo nicht der Einzige. Dann hatten wir darüber geredet, wenn wir superreich wären, ob wir uns dann von Brad Mehldau coachen lassen würden oder du von Christian McBride oder so wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wen würdest du wählen?
Christian McBride, ja, nehmen wir den.
Christian McBride, ja. Das ist dein Lieblingsbassist.
Meinetwegen. Erzähl mal weiter, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Also genau, oder unsere Kinder, ob wir sie dann von derartigen Megastars unterrichten lassen würden. Da wäre natürlich einiges an Druck auf dem Kessel. Stell dir mal vor, das würde passieren so als 10-Jähriger, dann kommt Brad Mehldau einmal die Woche zu dir nach Hause und fragt, hast du geübt und so, und dann fängst du so an. Ah, Mist, gestern konnte ich's noch. Das wäre unangenehm, so jemandem gegenüber. Diese Klischees, diese gestern konnte ich noch Klischees, die kann man ja so einem Lehrer ohne Namen vielleicht leichter von Latz knallen als so einem Megastar. Und dann habe ich gedacht, reden wir nicht hier eigentlich von der Schweiz? Weil die Schweiz ist doch genau das. Sie ist super reich und sie lädt sich an ihre Akademias ja immer diese Megastars ein. Und das ist doch genau das. Wenn du halt bei den Megastars irgendwie Unterricht haben möchtest, dann musst du einfach in der Schweiz studieren.
Ich kenne mich da nicht so aus. Erzähl mal, wie ist das da?
Ja, da gibt's. Ich höre immer wieder davon, dass da diese ganzen Stars aus New York da irgendwie alle angedockt haben und unterrichtet haben. Und was weiß ich, Kurt Rosenwinkel, Jorge Rothe. Und ist das komplett Neuland für dich?
Nee, das kriegt das schon mit, aber ich weiß, war mir nicht so sicher, ob es da jetzt eine Häufung gibt oder sowas. Aber ich glaube dir das.
Also, dass derartige Stars in Europa unterrichten würden, das habe ich eigentlich immer nur von der Schweiz gehört. Und dann gab es so eine Zeit, wo es so ein bisschen mal das in Berlin gab, wo auch mal Kurt Rosenwinkel da, Jim Black und irgendwie da auch mal John Hollenbeck und so irgendwie da mal unterrichtet haben. Aber sonst so diese New Yorker Stars, eigentlich wenn sie in Europa unterrichtet haben, waren sie immer irgendwo in der Schweiz und auch in so jetzt in so kleineren Universitäten und so, weil natürlich Geld da ist. Und da dachte ich so,
ich glaube, in der Schweiz ist natürlich alles klein, muss man fairerweise sagen.
Ja, genau.
Kann sein. Aber genau, da gibt es auch so Städte, von denen hat man noch nie gehört, dass da eine Jazzhochschule.
Da dachte ich, das ist doch vielleicht eigentlich so ein bisschen so wie dieser Gedanke, man lässt sich als Superreicher von den Stars coachen.
Nee, ich glaube, du machst so ein bisschen den Fehler, dass du denkst, dein Sohn, wenn der Klavierunterricht bei Brett Mehldau hätte, wäre er besonders ehrfürchtig. Aber der weiß ja gar nicht, wer Brett Mehldau ist.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ehrlich gesagt war das, glaube ich, in der Vergangenheit auch so, wenn jetzt Bach am Hof von Köthen dem Sohn vom Fürst da Klavierunterricht gegeben hat, dann hat der, glaube ich, ja auch nicht gedacht, oh scheiße, das ist ja Johann Sebastian Bach, das ist ja der mit den Fugen. Jetzt darf ich mich bloß nicht verspielen. Ich glaube, es ist ja eigentlich gang und gäbe gewesen, dass immer halt diese heutigen Superstars immer ja auch Lehrtätigkeit ausgeführt haben.
Ja.
Da wollte ich auch eh nochmal mit dir drüber sprechen. Ich habe da auch gar nicht irgendwie groß was vorbereitet, aber ich finde das ja eigentlich interessant. Wir tun ja heute, heißt es ja auch oft so, gibt es ja immer so den Wunsch von Musikern, oh, bloß nicht unterrichten, da irgendwie knechten, das hält mich alles ab von meiner Kunst und sowas. Ja. Und bloß nicht irgendwelche Jobs machen und so. dann ist mir nochmal klar geworden, eigentlich war es ja so in, zumindest in Europa in vergangenen Jahrhunderten, dass gerade so die Schwergewichte ja auch alles Pädagogen waren. Also Chopin, der hatte Dutzende Klavierschüler.
Und ist das so?
Ja, ja, Unmengen. Und das waren ja auch nicht irgendwelche super talentierten, aufstrebenden Pianisten, sondern das waren ja auch gerne mal ja so Adlige oder so bisschen besser betuchte, auch gerade viele junge Frauen, die halt natürlich dann nicht arbeiten gegangen sind, sondern sich im Prinzip eigentlich so ein bisschen auf die Ehe vorbereitet haben. Und da war es natürlich in vergangenen Zeiten irgendwie gut, wenn man möglichst schön auch ein bisschen Klavier spielen konnte, um so den zukünftigen Mann zu bezirzen, also einfach so, um da gut auszusehen im Salon, auch akustisch. Und dann hat Chopin den Klavierunterricht gegeben.
Okay, aber jetzt im Leben eines Jazzmusikers, würde ich sagen, gibt es da ja tatsächlich verschiedene Phasen. Da gibt es ja die junge wilde Phase, wo du denkst so, ah ja, ich lasse mich gerne unterrichten und möchte Wissen anhäufen, damit ich es nutzen kann für mein heißes Spiel. Und dann gibt es die Phase, wo du denkst, ich möchte auf keinen Fall selber unterrichten, weil es hält mich davon ab, halt mein heißes Spiel vorzuführen oder halt meine Stücke zu schreiben, mich irgendwo zu bewerben, dass ich mein Können vorführen kann und so. Das hält mich alles davon ab. Und dann, so nach einigen Jahren, wenn die Musiker älter werden, dann gibt es ja wieder diesen Fokus auf, unterrichten ist mir auch wahnsinnig wichtig und ich liebe unterrichten und das ist mir wahnsinnig wichtig, mein Wissen weiterzugeben. Und ich denke, es hängt immer auch damit zusammen, dass man irgendwann merkt so, da gibt es ja so Förderstrukturen und da gibt es ja tatsächlich in der Akademie so ein bisschen Geld vielleicht in bestimmten Positionen abzugreifen, dass auf einmal dieser Fokus aufs Unterrichten so für etwas Sicherheit auch sorgen könnte und wieder etwas wichtiger wird. So, ne? Oder hast du das nicht beobachtet? Also ich würde sagen, so zwischen 20 und 30 sagen eigentlich die wenigsten Jazzmusiker, unterrichten, wahnsinnig wichtig für mich. Und so ab Ende 30 so wird das wieder irgendwie wichtiger und dann man sagt so, das hat mich immer schon interessiert und so, dass man irgendwie auch so in Austausch tritt und so. Das ist ja auch wichtig für meine eigene Entwicklung. Das ist ja diese Idee von Unterrichten, die perfekte ist ja nicht, dass du nur gibst, sondern auch nimmst, also was auch zurückbekommst, so dass so ein Austausch geht und so. Aber das sagen eigentlich eher so Musiker eher so um die Mitte, Ende 30, wo sie irgendwie drüber nachdenken, wie ist eigentlich das mit der Zukunft und der Sicherheit und so, oder?
Absolut richtig, das ist ja absolut messerscharf. Es scheint sowas zu geben wie so einen Circle of Life, Circle of Educating. Ja. Genau so ist es in meinem Leben auch. Also ich habe selber Unterricht genommen, habe dann studiert, habe dann, habe ich auch hier auch schon mal erzählt, ich war ja auch mal festangestellt, stimmt nicht, ne? Ich hatte einen Honorarvertrag an der Musikschule Barmstedt, war auch ganz nett alles, aber ich bin da jeden Donnerstag raus in die AKN gestiegen, nach Barmstedt, dann in dieses kleine Zimmer und dann kamen meine Klavier- und Keyboard-Schüler und ich habe halt immer gedacht, scheiße, ich bin stuck in Barmstedt, ich müsste eigentlich auf Tour sein und üben und proben und das am Musikerleben teilnehmen und das, was ich hier mache, das ist so eine Art Karriereabstellgleis, das kann nur Mittel zum Zweck sein, aber eigentlich ist der Anspruch raus aus dem Unterrichten. Es galt auch immer unter Musikern, hatte ich das Gefühl, also zumindest in meinen 20ern war es eher so schambehaftet, wenn man so sagt, ich habe hier einen Unterrichtstag, ich habe 3 Unterrichtstage, 4 Unterrichtstage, dann kommst du ja gar nicht zum Spielen, dann hast du ja gar keine Gigs und so, ne? Das war eigentlich was Schlechtes, Unterricht zu geben. Und dann galt es möglichst, sich immer zu befreien vom Unterrichten. Also wenn jemand sagen könnte, ich gebe gerade gar keinen Unterricht mehr, dann war das immer so, wow, du hast es geschafft, gar keinen Unterricht. So, und jetzt hast du völlig recht, jetzt geht's langsam los, 30, Mitte 30, dritte Hälfte 30. Und um mich rum geht's jetzt los, da haben dann schon so die Leute, der hat hier eine Dozentur, der hat hier eine Stelle, der hat hier einen Lehrauftrag, der hat hier eine Professur sogar. Mhm. Wo ich dann mich selber da erwische, auch so ein bisschen neidisch zu sein und zu denken, eigentlich ganz schön hier.
Ganz
so
geil, deine Professur.
Eine Hochschule, so Semester ist ja kurz. Und da gibt's dann, so einen Vertrag hast du, festes Geld. Und ich staune dann auch teilweise über diese Summen. Also beziehungsweise da gibt's ja auch so Gefälle, ne? Es gibt ja die Leute mit den Lehraufträgen, die haben dann wirklich, werden glaube ich echt nach Stunden bezahlt. Und dann aber diese Professuren. Und dann erwische ich mich auch mal, wie geht das weiter jetzt? Und dann geht's ja auch irgendwann auf die Rente. Und wie geht's weiter in meinem professionellen Leben? Da schiele ich dann schon drauf mit so ein bisschen Neid und denke so, so eine kleine Dozentur irgendwo, das würde eigentlich schön. Ja, völlig richtig.
Dozentur und Professur ist ja nicht das Gleiche. Also ich glaube, oder? Ich glaube, du kannst ohne Probleme irgendwo Dozent sein. Oder
ich habe das jetzt sehr gerade synonym verwendet, aber ich meine eigentlich quasi so eine Festanstellung mit viel Geld an irgendeiner Lehrinstitution, wo ich dann auch so advanceden Leuten irgendwas erklären kann. Ja. Also das stimmt, völlig richtig. Das ist genau. Der Kreislauf
aber des Unterrichtens. Da müssen wir unterscheiden, weil advanceden Leuten etwas erklären, das kannst du, glaube ich, relativ, also ich sag nicht relativ schnell, aber das ist auf jeden Fall, da ist die Hürde deutlich geringer, als halt natürlich so eine Professur abzugreifen, von denen es einfach nicht wahnsinnig viele gibt für Jazzmusik. Aber genau, ein Kommilitone von mir hat es jetzt auch geschafft, habe ich gesehen und dachte auch so, ah, okay, alles klar, angekommen. Und da denke ich auch so, ah, und wie alt bin ich nochmal? Ah, genauso alt.
Ja. Ich habe da noch mal das Gefühl, es gibt so dieser Jazz- oder überhaupt Musik-Karriere-Train, der läuft eigentlich auch darauf hinaus, dass man dann irgendwie... Wenn ich auch das Gefühl nicht los, die Leute, die auch noch so engen Kontakt zur Hochschule gehalten haben, die fällt es
dann
vielleicht
auch leichter.
Ich habe aber auch wiederum Kollegen in meinem Umfeld, die auch gerne jetzt immer mal zu so einer, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, irgendwie so durch Deutschland jetten und dann sich bewerben für so Stellen. Ja. Und dann auch teilweise in anderen Städten. Also in Städten, die jetzt, was ich, keine Ahnung, man lebt in Berlin und würde dann aber auch unterrichten in Memmingen oder in Kassel oder so. Ich habe jetzt versucht, Orte ohne Jazzhochschule zu nennen, aber genau, das gibt es auch.
Also es erinnert mich aber tatsächlich auch fast so ein bisschen, ich habe vor Jahren mal mit einem befreundeten Schlagzeuger von mir, da war ich auf einem Konzert und der traf dort einen absolut angesagten Drummer aus New York, bei dem er, glaube ich, mal Unterricht hatte oder so. Die kannten sich irgendwie und sie unterhielten sich darüber, was man so macht. Und mein Kumpel meinte so, ja, er unterrichtet halt auch viel. Und da hat dieser Schlagzeuger aus New York, der später aber in Europa auch eine Professur abgegriffen hat, zu ihm gesagt, wow, so viel unterrichtest du? Weil er meinte irgendwie so 3 Tage die Woche oder so. Du meinst, you give a lot of you away. Und das fand ich sehr interessant, dass man das so sieht, weil später, als er dann die Professur angeboten bekommen hat, habe ich ihn so Sachen sagen hören, wie so, ah, es ist so wichtig gewesen für mich, immer mein Wissen weiterzugeben.
Ah ja.
Also, das war genau das Klischee. So. Und genau, das war auch auf jeden Fall ein Schlagzeuger, der zu der Zeit vor allem unterwegs war, ne? In sämtlichen Jazzclubs Europas, aber auch USA gespielt hat und so.
Mhm. Ja,
es ist Circle of Education, auch eher so, da hat man auf einmal nicht mehr so viel of you away gegeben, sondern dachte so, da kriege ich ja a lot of me, wenn ich das Geld mitbekomme. Da. Naja, gut. Also wem will man es verübeln, ne? Ich meine, es gibt nicht viel Sicherheiten in diesen Berufsständen und das sind die wenigen, die man da bekommen kann. So ist ja klar, dass man da irgendwie auch drauf schielt. Aber du hast ganz recht, oft sind es tatsächlich Leute, würde ich auch sagen, die so ein bisschen Kontakt halten in diese Szene, in diese Akademia.
Mhm.
Die haben so ein bisschen bessere Karten, würde ich auch sagen.
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen mein blanker Neid, natürlich, gebe ich zu, weil mich bisher noch nicht so viele Leute gefragt haben, ob ich irgendwo Professor werden möchte.
Bei mir steht es auch außer Frage, so, warum sollten sie mich fragen? Aber trotzdem vergleicht man sich ja oder denkt so, ah, das hat jemand bekommen, der ist so alt wie ich.
Ja, genau. Das ist jetzt interessant, dass jetzt nämlich Leute in unserem Alter diese Professuren haben.
Ja.
Könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie alt wir sind. Also das ist schon interessant. Aber ich dachte, also mich beruhigte dann doch nochmal der Gedanke, oder beziehungsweise würde ich den Leuten entgegensetzen, die immer sagen, you give away a lot of you. Zu allen Zeiten haben eigentlich die absoluten Topstars auch unterrichtet. Also man muss sich das vorstellen, ne? Johann Sebastian Bach in Leipzig, in dieser Kirche. Der hat dann diese ganzen schönen Kantaten geschrieben und Oratorien und Passionen und noch was für die Orgel und noch ein bisschen Klavierwerke und so, ne? Oder fürs Klavichord oder wie das heißt. Der hat trotzdem noch jeden Tag mit dem Thomanerchor, mit einem Kinderchor, eine Probe geleitet. So, ihr Arschlöcher, die immer sagen, ich habe keine Zeit, ich schreibe an meinem neuen Album. Ich habe schon 2 Stücke fertig. Leute, Johann Sebastian Bach hat jeden Tag einen Kinderchor geleitet.
Ja.
Was anderes ist es nicht.
Ja.
Und auch für alle Leute, die sich erheben über Leute, die, was weiß ich, so elementare Musikpädagogik, musikalische Früherziehung und sowas, die das irgendwie so nicht so ganz ernst nehmen und so, wir werden unterrichten dann nur hier Studienvorbereitung und so. Ein Kinderchor. Bach hat einen Kinderchor geleitet. Ich sag's nochmal. Ja,
ich finde trotzdem, man gibt auch a lot of you away. Ich hatte, als ich nach Berlin kam, dann mal von so einer Klavierlehrerin, die weggezogen ist, ihre Privatschüler übernommen und hatte die ein paar Monate lang. Da kam, glaube ich, so über 3 Tage verteilt, 2 oder 3 am Tag bei mir vorbei.
Zu Hause?
Ja.
Ah, cool.
Haben wir Zeit lang mal gemacht.
In der Reichenberger?
Ja,
Okay.
Das habe ich nicht lange gemacht, deswegen weißt du vielleicht auch nichts davon.
Ja.
Weil halt genau dieses Gefühl von, ey, ich habe nur zwei Termine am Tag, da kommen zweimal am Tag Leute vorbei und dieses Unterrichten dann eins zu eins, also natürlich gibt's anstrengendere Jobs als die, aber ich war danach auch immer so, ja, was soll ich denn, also das ist, also es zieht schon Energie aus einem, vor allem so kreative Energie. Also das habe ich auch so bemerkt. Und ich war irgendwie heilfroh, als das so nach 3 Monaten wieder vorbei war, weil ich auch das Gefühl habe, es waren nicht meine produktivsten Wochen.
Wochen?
Also ja, ich hatte das über 9 Wochen oder so gemacht.
Also keine Ahnung. Ganz ehrlich, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du, und da muss ich auch an mich denken, als in meinen Phasen, wo ich Unterricht gegeben habe, wir waren einfach wahnsinnig unsouverän. Weil ich kann mich daran erinnern, als ich anfing, diesen Klavierunterricht zu übernehmen, da übernahm ich nämlich auch so einen Stammschüler, immer donnerstags. Und ich war, glaube ich, realistisch 22, 23 oder sowas, 21, ja. Keine Ahnung, irgendwie so. Hatte schon ein paar Jahre studiert, habe Klavierunterricht gegeben, weil ich irgendwie auch so ein ganz, wie sagt man, keine Ahnung, pianistisch auf einem Niveau war, wo das irgendwie gut ging, obwohl das nicht mein Hauptfach war. Ich fuhr dahin und ehrlich gesagt, so die paar Pädagogikfächer, die man in der Hochschule hatte, die bereiten einen nicht darauf vor, wie das ist, mit Leuten da eins zu eins zu sitzen und denen was beizubringen und mit denen auch an der Musik zu arbeiten. Den einzigen, die Erfahrung, die man hat, ist der eigene Unterricht. Und ich merkte aber auch so nach einem halben Jahr und ja, es wurde besser. Ich wurde langsam souveräner. Ja,
das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne, dass es besser wird. Und das ist ja auch manchmal total erfüllend, wenn du das Gefühl hast, es hat funktioniert und so. Und natürlich ist das eben etwas wie alles. Wenn du es übst, wenn du es öfter machst, dann wirst du besser und empfindest vielleicht auch weniger Anstrengung. Also gut, sag mal weiter. Ich möchte darauf gleich, ich weiß schon, wo du hin willst, aber ich werde darauf gleich reagieren.
Ja, kannst du machen. Ich bin der Meinung, dass Leute, die das so ganz schlimm finden mit dem Unterrichten, die sind vielleicht auch einfach nicht so gut in Unterrichten oder noch nicht so gut, weil auch das ist ein Handwerk, was man irgendwie beherrschen muss, Leuten gut was beibringen. Und ich finde das eine sehr ehrbare Tätigkeit. Also liebe Jazzhochschulen, wenn eine Professur frei ist, meldet euch bei mir. Nein, okay, ich wollte nur damit sagen, ich glaube, das Unterrichten ist dann auch irgendwann nicht mehr so anstrengend, weil man es auch besser kann. Weil ich muss auch sagen, ich hatte wirklich teilweise Furcht vor diesem Donnerstag, weil ich dachte, oh Gott, das wird ja wieder total aufregend. Ich werde bestimmt wieder scheitern oder es irgendwie nicht hinkriegen, irgendjemand was beizubringen. Wenn sich da dann so eine gewisse Souveränität entwickelt, und ich bin bestimmt jetzt weit weg von einem Superpädagogen, dann wird das auch alles nicht mehr so anstrengend.
Ja, trotzdem, und das will ich jetzt nochmal sagen, es steht tatsächlich einer Sache im Weg, und zwar ist es, du hast dich so ein bisschen drüber lustig gemacht gerade, ich habe schon 2 Stücke geschrieben und solche Sachen und so, aber wenn du halt irgendwie dein Leben darauf ausrichten willst, irgendwie deinen Output zu gestalten, das braucht auch genauso Übung. Auch da ist es ja nicht damit getan, dass du irgendwann mal es hinbekommen hast, irgendwie Stücke zu schreiben oder so, sondern ob du es halt hinbekommst, in deinen Alltag zu integrieren, genauso wie das Unterrichten, so, dass es halt quasi dein Leben bestimmt und du im besten Fall genauso wie beim Unterrichten davon irgendwie leben kannst. Und das bedarf wahnsinnig viel Übung. Da ist das schon im Weg, wenn du dich dann noch irgendwie 3-4 Stunden am Tag mit Unterrichten beschäftigen musst. So, also es ist, deswegen, da möchte ich immer kurz nochmal die Lanze brechen für kreativ arbeitende Musiker, die irgendwie sich das zum Ziel gemacht haben, halt einfach Stücke zu schreiben und damit auf Tour zu gehen oder sie zu performen, sie aufzunehmen und dies und das. Das ist ja nicht etwas, was sich wahnsinnig gut so nebenher machen lässt. Also das ist wirklich auch eine allumfassende Tätigkeit. So, also deswegen, da wollte ich so ein bisschen einhaken, weil dieses, guck mal, ich habe irgendwie 2 Stücke geschrieben und jetzt stell dich mal nicht so an, du kannst ja wohl nochmal einen Kinderchor unterrichten. Also das schmälert so ein bisschen die Arbeit derjenigen, die da halt kreativ tätig sind. So, die halt wirklich auch, ich würde sagen, schon sich nicht sehr gut so nebenher gestalten lässt. So.
Ja, vielleicht eine Typfrage. Chopin und Bach haben es hingekriegt. Ich weiß es nicht. Ist mir ja auch recht. Ich glaube, das ist nur so ein Konflikt, in dem stecken sehr, sehr viele. Ja, aber erzähl
mal, also was hast du an den Tagen gemacht, wenn du unterrichtest? Hast du an den Tagen noch was anderes gemacht? Hast du es hinbekommen dann? Auch wenn es nicht mehr so anstrengend war?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass natürlich völlig klar ist, wenn man irgendwie, was weiß ich jetzt, von Stücke schreiben leben möchte, da ist das eine ganz schön große Aufgabe und das gelingt auch vielen nicht, sage ich mal vorsichtig. Und wir kennen ja zum Beispiel auch Leute, wenn das jetzt, das sind vielleicht auch gar nicht die eigenen Stücke, wir kennen ja auch beide Leute im Freundeskreis, die zum Beispiel viel so Co-Writings machen, also quasi so ein bisschen Songwriting-Fordismus betreiben.
Und das ist ja das gleiche Prinzip. Da geht es nicht um die Qualität, da geht es um die Quantität. Und das ist ja letztlich aber bei allen so. Es geht natürlich auch immer um die Qualität, aber letztlich geht es ja darum, möglichst viele Dinge zu veröffentlichen, möglichst viele Dinge geschrieben zu haben, die du irgendwo unterbringen kannst und so. Also wenn deine GEMA-Abrechnung stimmen soll, so, dann geht das nur über eine gewisse Quantität. So. Und das ist genau das Prinzip dieser Co-Writes ja auch, oder?
Mein Punkt ist eher, ich würde jetzt gar nicht so hierarchisieren, welche Nebentätigkeit irgendwie besonders viel Kreativität abzwackt, weil doch sehr, sehr viele Leute in unserem Beruf irgendwie so eine Art Mischkalkulation machen. Und das kann halt sein, ich unterrichte 2 Tage die Woche, das kann aber auch sein, ich bin in irgendeiner Tanzband oder ich bin in irgendeinem Kurorchester noch unterwegs. Und das werden alles Tätigkeiten sein, die vielleicht von der einen Tätigkeit, die man am allerliebsten machen würde, irgendwie Energie abzwackt. Aber das ist nun mal auch einfach Teil unserer Lebensrealität. Und ich wollte eigentlich nur sagen, das Unterrichten da vielleicht nicht das Allerschlimmste ist. Es gibt immer so einen gewissen Sonderstatus, den Unterricht geben einnimmt, habe ich das Gefühl. Dass das Unterrichten als Zeichen dafür gilt, dass man es irgendwie nicht so richtig auf dem Markt geschafft hat oder sowas. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Das ist eigentlich mein Punkt. Dass natürlich jede Tätigkeit irgendwie Energie zieht, ist klar.
Ja, ich überlege gerade, ob das wirklich so ist. Also unter uns ist ja relativ normal, dass auch sehr, sehr gute, angesagte Musiker auch irgendwann jemanden unterrichten, oder? Also, aber es stimmt, es gibt irgendwie dieses Klischee von so, aha, du musst unterrichten, das heißt, es läuft wohl nicht. Also das ist das, was du ein bisschen meinst, oder?
Genau, ja. Also was natürlich wirklich stimmt, darüber müssen wir auch reden. Also ich habe auch tatsächlich diesen Unterrichtsjob wieder aufgehört. Einmal, weil ich ihn anstrengend fand und auch das Gefühl hatte, ich kann das auch irgendwie nicht so gut und das zieht mir viel Energie. Das würde ich aber im Nachhinein sagen, liegt auch so ein bisschen daran, dass ich da vielleicht nicht so souverän war. Ich habe es aber, glaube ich, vor allen Dingen aufgehört, weil der Donnerstag, das ist halt so ein Tag, da ist man dann halt schon mal irgendwie auf Tour oder so oder hat irgendwie einen Gig und plötzlich kannst du quasi an einem von 6 Tagen nicht mehr am Musikerarbeitsleben partizipieren. Und das muss man tatsächlich sagen, wenn man so Schüler hat und gleichzeitig noch auf Tour sein will, ist das super nervig, weil du entweder Stunden ausfallen lässt, das geht aber zum Beispiel an so einer Musikschule nicht, da muss eine Vertretung heran oder du musst die Stunden irgendwie nachholen an einem Samstag und dann telefonierst du da rum und so. Das ist alles auch sehr viel Orga-Kram.
Ja. Also für den Touring-Musician ist es nicht so einfach. Aber es gibt ja das Berufskonzept des lokalen Jazzmusikers.
Genau.
Aber da ist ja eigentlich ganz gut kombinierbar. So, ne?
Das ist gut kombinierbar. Aber wie gesagt, ich war, glaube ich, auch in einem Alter, wo ich dann lieber Touring-Musician sein wollte. Und ich meine, das ist ja auch nun auch bis heute so, dass ich manchmal dann einfach eine Woche nicht da bin, weil irgendwo was aufgenommen wird oder es wird getourt oder so. Und da ist das dann auch einfach gar nicht so einfach mit so einer Musikschule.
Ja.
Ich würde mir dann natürlich einbilden, an so einer Musikhochschule ist das vielleicht einfacher, weil so ein Semester ist ja auch nicht so lang und so. Weiß ich aber auch nicht genau. Aber das war eigentlich für mich der Grund, das nicht mehr zu machen.
Ja.
Es wäre auch interessant, mal rauszufinden, ob welche von unseren Jazzhelden eigentlich viel unterrichtet haben. Also Oscar Peterson hat ja so eine Art Jazzstudiengang dann aufgemacht in Kanada.
In Kanada, ne? Ja, stimmt.
Und ich glaube, Bill Evans auch in irgendeiner Form, beziehungsweise sein Bruder, glaube ich. Es gibt so ein Interview von den beiden, wo die sich so über Unterrichten unterhalten.
Ach, echt?
Ja, das suche ich dir nochmal raus. Können wir vielleicht auch mal was draus machen.
Naja, also es gibt ja seit, eigentlich Lenny Tristano galt, glaube ich, als früher.
Ja, stimmt, genau.
Der Pädagoge, der halt total viel unterrichtet hat und der auch eigentlich dieses Transkribieren so hochgehalten hat. So, ne?
Mhm.
Das, was ja eigentlich quasi, was wir so heute als vollkommen normal erachten in der Akademie, in der Jazzpädagogik und so. Also das hatte Lenny Tristano, der ja eigentlich quasi so ein Vor-Bebopper war, wenn man möchte sagen, oder? Könnte man das so sagen?
Vor Cool Jazzer war der vor allen Dingen.
Vor Cool Jazzer meine ich, Entschuldigung. Ja. Aber irgendwie so komisch nebenher gefahren ist auch stilistisch, der nicht richtig einzuordnen ist, aber trotzdem so pädagogisch total so Pionierarbeit geleistet hat. Den Jazz zu akademisieren, fußt zu einem großen Teil so auf eigentlich so Ideen von Lenny Tristano, habe ich mal gehört. Gerade was so die Instrumentalkunde angeht und so, die Vermittlung.
Ja, ich glaube, Ken Ball Adderley war auch Lehrer. Und Lee Konitz ist, glaube ich, auch irgendwann ausgestiegen und hat ein paar Jahre nur unterrichtet an irgendeiner Highschool.
Ja, durchaus beliebt und heute hörst du es ja noch und nöcher. Also diese Ken Burns-Doku wird doch moderiert von Wynton Marsalis.
Er moderiert nicht, aber der ist sehr oft als Talking Head
da. Der ist da sehr oft als Talking Head da. Da hat man ja auch das Gefühl, dass das schon eigentlich alles Hand in Hand geht. Diese Akademia und Jazzmusik und so, wenn man denen reden hört. So, das ist dann eigentlich vollkommen normal. Also zu der Zeit gab es wahnsinnig viel dieser Videos, wo das halt als gleichberechtigt, also schon neben dieser klassischen Akademiegeschichte irgendwie stand und dann gab es irgendwie Wynton Marsalis und Yo-Yo Ma, die irgendwie was zusammen gezeigt haben und solche Sachen. Also ich habe das Gefühl, wir sind da schon so reingewachsen in so eine komplette Selbstverständlichkeit. So.
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
Dass halt Spielen und Unterrichten irgendwie auch zusammengehört in die Biografie eines Jazzmusikers. Dass das gar nicht so getrennt sein muss. Aber trotzdem, wenn wir jetzt so darüber reden und du hast ja es vorhin gesagt, dass das halt teilweise immer noch so bewertet wird, wenn du viel unterrichten musst, heißt das wohl, dass du auf dem Markt nicht ganz so zurechtgekommen bist. Also dabei würde ich sagen, so sind die Art und Weise, wie wir Musik kennengelernt haben über die Jazzakademie, ist das ja schon selbstverständlich, dass auch die großen Helden irgendwo mal ihre Akademien aufgemacht haben oder unterrichtet haben oder so, Lincoln Center oder was.
Ja, ich glaube, ja. Du hast das vorhin eigentlich ganz gut gesagt, einleitend zu diesem Unterrichtssegment, diese Phasen des Unterrichtens. Wir müssen da halt trennen zwischen quasi Profis unterrichten und das gab es genau schon früh. Kann mich auch noch an diese ganzen Lehrvideos erinnern. Was habe ich denn da? Von Rufus Reed habe ich so ein Bass-Lehrvideo. Von Jaco Pastorius gibt es dieses Video. Gary Peacock hat so ein Bass-Lehrvideo. Es gibt auch genau irgendwo, man findet auf YouTube gibt es auch so eine Art Bass-Masterclass von Ray Brown zu finden. Also das sind Sachen, die hatte ich irgendwie schon früher gesehen. Genau. Da geht es ja aber immer so ein bisschen um so Workshop, Klinik. Die Profis erklären den Profis was. Und das muss man halt knallhart abgrenzen, glaube ich, von Laienunterricht. Und das ist ja der Alltag. Und das ist das, was ja immer so ein bisschen, das wird immer so ein bisschen naserunzelnd gesehen. Ja. So von wegen, ach Mensch, da musst du hier wieder auf andere Leute Kinder aufpassen. Und wenn man dann aber an so einer Lehrinstitution ist, dann ist das was ganz Feines. Und deswegen halt so ein bisschen mein Chopin-Beispiel. Der hat halt nicht Profis unterrichtet, ne?
Ja.
Genau. Und der Kinderchor, das waren halt auch keine Profis oder sowas, sondern natürlich hat Bach dann halt mit diesem Kinderchor sein Weihnachtsoratorium aufgeführt.
Und so. Ja, absolut. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also der Grund, warum wir Ray Brown jetzt nicht vorwerfen, oh, läuft wohl nicht bei dir, du musst ein Lehrvideo machen, ist der, dass das halt dieses relativ spezialisiert schon ist. Ne?
Genau, der
pädagogische Content.
Genau, das meine ich. Da gibt es halt den Unterschied, aber das ist der Lebenszyklus des Unterrichtens, genau. Völlig richtig. Das ist, glaube ich, auch noch ein Aspekt davon heutzutage mit YouTube und so und Instagram gibt es ja auch die Möglichkeit, so dieses super spezialisierte Wissen zu bekommen, ne? Also so Leute, die online so ihr Know-how und aber auch so ihr bestimmtes Profil verkaufen und dann kann man sich da noch irgendwie Patreon-Content kaufen oder solche Sachen.
Ja.
Also, ich habe auch wahnsinnig viele Leute abonniert, die irgendwie so spezielle Spielweisen einem erklären oder sowas. Das ist ja sowas, was eigentlich heutzutage eher besser funktioniert, dass man sich auch so seinen speziellen Lehrer für irgendein spezielles Problem suchen kann.
Ja.
Weltweit. Das ist ja eigentlich eine tolle Entwicklung.
Ja, ich habe zum Beispiel, nachdem du mir diese Übung von Brahms gezeigt hast, war das Brahms?
Das war Brahms.
Genau, habe ich mich da so ein bisschen mal das Internet geklickt und so. Und das ist ja eine Art und Weise, eine Spielweise, die so ein bisschen auf das Stretching setzt.
Ja.
Und da gibt es eigentlich seit Mitte des 20. oder so, seit 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eigentlich eine Lehrtheorie, dass das gar nicht so gut ist. Ich glaube, Taubmann hieß die und die wurde von einer Klavierlehrerin aus dem klassischen Bereich auch weitergeführt. Die hat irgendwie so einen polnischen oder russischen Namen, ich habe den gerade vergessen. Und das ist halt diese Idee, dass man halt die Gelenke möglichst flexibel hält durch Stretching, eigentlich laut dieser Theorie total überholt ist und eigentlich eher auf so kreisende Bewegungen ankommt. Da kann man mal YouTube-Videos sich angucken, wenn man sich dafür interessiert. Also, dass es halt eigentlich nicht darum geht, die Finger möglichst geläufig zu bekommen durch halt ein Stretching oder ein pianistisches Stretching, wenn man so will, sondern eigentlich durch so eine kreisende Bewegung im Handgelenk. Und sie hat eigentlich davon abgeraten, diesen Brahms-Weg zu gehen. Fand ich ganz interessant. Sie meinte, das führt eigentlich zu Gegenteiligem. Also eigentlich hat man durch diesen Fokus auf Stretching, hat man eigentlich eher ein Gefühl von steifen Fingern. Deswegen gibt es diese, die Taubmann-Technik. Taubmann heißt sie. hoffe, ich rede keinen Scheiß, sonst trage ich es in den Shownotes nochmal nach, aber ich glaube, es ist Taubman-Technik, die da einen anderen Weg geht und ich mit da auch so ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht sollte ich mich damit mal befassen. Ich habe ja eh so große Finger.
Ja.
Vielleicht ist das Geheimnis ja vielleicht auch tatsächlich auch eher so in dem Kreisen.
Jetzt komme ich wirklich in einen Bereich, wo ich mich wirklich überhaupt nicht auskenne. Aber ich kam mal zu Adi Karlan, schöne Grüße meinem Klaviernebenfachlehrer, und sagte, ich kriege das irgendwie nicht hin mit dem Trillern. Ich würde gerne schneller trillern können. Und der sagt mir auch, ich soll immer trillern und dabei die Hand so kreisen lassen. Spoiler, ich kann immer noch nicht schnell trillern. Liegt aber daran, dass ich diese Übung nicht konsequent ausgeführt habe. Vielleicht.
Ja, es kann sein, dass es auch auf Taubman zurückgeht. Aber fand ich ganz interessant. Also wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur so einen C-Dur-Akkord in der zweiten Umkehrung auf dem Klavier spielt, man merkt schon, man kann ja eigentlich den spielen, ohne auch einen einzigen Finger wirklich zu bewegen. Du kannst ja einfach durchs Handgelenk das kreisen lässt, vermeidest dadurch eigentlich unnötige Bewegungen. Also ist laut Taubman.
Ja, es liegt ja natürlich auch daran, dass du wirklich absolute Pranken hast. Also wie in so einem Michel Gondry-Video hast du absurd gigantische Hände, da kannst du dir ja quasi mehrere Oktaven greifen, nur indem du die Hand einfach nur liegen lässt auf dem Klavier.
Ja, ja. Nee, spannend wird es halt, wenn du Skalen spielst, dass das gleiche Prinzip walten lässt. Ich bin auch nicht gut drin, aber halt nicht dich auf die Bewegung der einzelnen Finger konzentrierst, sondern halt darauf, dass aus dem kreisenden Handgelenk halt quasi dieser Sound entsteht und so. Also ich glaube, ich schule nochmal komplett um und ich muss nochmal, genau.
Kannst revidieren. Du mal einmal ohne Kreisen oder einmal mit Kreisen spielen?
Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht gut drin. Ich habe das neulich, ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub davor, waren die 2 Tage, habe ich das erste Mal
alles ausreden. Gefasst.
Das ist jetzt Finger. Jetzt kreisen.
Ah, klar. Ich höre sofort. Also Leute, kreisen ist eine Bewegung, nicht nur in der Hüfte.
Aber es geht ja auch darum, dass halt viele Schüler sich über Schmerzen in den Händen oder so beschweren, wenn sie viel spielen oder so. Und es manchmal immer wieder diese Gefahr der Sehnenscheidenentzündung gibt. Ich bin da auch nicht ganz frei von. Das passiert mir hin und wieder auch. Und vielleicht ist es ein technisches Problem und vielleicht war Brahms nicht ganz auf der Höhe der Zeit und hat da vielleicht eine etwas konservative Ansicht. Also.
Ja. Okay, berichte uns. So,
jetzt war natürlich hochspezialisierter Content hier. Liebe Hochschule, wenn Sie sich für die Taubman, für einen Dozenten der Taubman-Technik interessieren, ich wäre bereit. Ja. Wäre bereit, die Professur anzunehmen.
Okay, Leute, kreisen statt stretchen.
Ja, kreisen statt stretchen.
Ja. Aber das gibt's ja auch durchaus auch so in der Bewegungslehre. Also es gibt ja so diese Yoga-Praxis, da wird ja so statisch gestretched. Wird jetzt zum Beispiel beim Qigong, da wird ja immer eher so geschwungen in eine Richtung. Vielleicht ist das ja auch mit dem Klavierspiel so ähnlich, wenn da so verschiedene Bewegungslehren jetzt ins Spiel kommen bei uns.
Na gut. Aber man hat ja manchmal das Gefühl, dass so die Art und Weise, wie die Hand sich bewegt, so klingt das auch. Also bei Pianisten denke ich das öfter auch mal so, dass halt so Brett Mehldau, so bewegt er auch seine Hand. So, dass halt vielleicht auch so Bewegung und Klang irgendwann so eins ergibt.
Na klar.
Das klingt so ein bisschen schwurbelig jetzt, aber ich glaube, das ist,
der
Gedanke ist gar nicht so doof.
Finde ich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich übe auch momentan wirklich sehr regelmäßig und viel, also macht euch auf was gefasst, den steirischen Vierseiter, den Kontrabass und beschäftige mich dann natürlich auch so ein bisschen, weil das ja so ein klassisches Instrument ist, man ja doch immer auch angehalten ist, den Bogen mal so in die Hand zu nehmen. Ich habe da auch keinen Unterricht aktuell, hatte natürlich klassisches Hauptfach an der Hochschule, hieß das bei uns und habe jetzt zum Beispiel auch für alle Bassisten Discover Double Bass, ist so ein Kanal. Ich habe mir da noch nichts gekauft, die haben auch so eine Paywall, aber die haben auch so gerne mal so kurze Ausschnitte von so Kontrabassisten, die irgendwo ihr Technikkonzept so ein bisschen erklären. Und ich habe den Eindruck, wenn man jetzt so die Jazzpädagogik oder Jazz-Pop-Pädagogik, Didaktik vergleicht mit der Klassikpädagogik, dann geht es beim Jazz und Pop oft um das Was spiele ich, welche Töne, welche Skala passt. Und bei der Klassik geht es dann doch deutlich mehr um das Wie.
Also dann, weil die Töne stehen ja fest.
Ja, das könnte der Grund sein. Aber wirklich so ein bisschen hört man hier die Tonleiter. Und wenn ich jetzt meine Hand so mache, klingt das so. Und wenn ich jetzt meine Hand so mache, klingt das so. Und jetzt probiere ich es mal mit dem dritten Finger, jetzt mit dem zweiten Finger, jetzt mit dem Daumen. Guckt mal, wie das klingt. Das ist so ein Spezifikum von klassischer Musikausbildung, dass man da doch sehr viel übers Wie spricht. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Weil während eigentlich die meisten Jazz-Lehrinhalte sich sehr oft darauf beziehen, ja, dein Sound, den machst du dir schon selber, das bist ja auch du.
Ja.
Aber das Wie, guck mal hier nochmal der Lick, guck mal der Lick. Bin ich da was auf der Spur?
Naja, das Wie wird im Jazz halt auch durch das Was bestimmt, ne? Also Klang wird ja auch im Jazz mehr durch das Was bestimmt als in der Klassik ist ja klar getrennt. Also da gibt's die Note, also das Stück.
Ja.
Und da bleibt ja nur noch das Wie.
Richtig. Also, ja, völlig richtig. Ja. Genau. Ja, du hast völlig recht. Genau. Weil natürlich, genau, da geht es dann darum, welcher Fingersatz, welche Gestaltung. Und so, genau. Aber das ist auch manchmal ganz gut, sich vielleicht dran zu erinnern, dass auch einfach durch sowas wie einen schnöden anderen Fingersatz eine Musik anders klingen kann.
Ja.
Und nicht immer nur durch eine andere Skala.
Ja.
Toll. Jetzt mal hier große Pädagogik-Folge.
Es sind die Weichschen Wochen, oder?
Wieso?
Letztes Mal war schon Kontrabass, jetzt Pädagogik.
Ja, genau. Als ob ich so ein Pädagogik-Spezi wäre.
Wir wollen dir natürlich noch die Professur irgendwie durch diesen Podcast irgendwie reindrücken können. Also das möchte ich mitverantworten auf jeden Fall.
Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich eigentlich auch lange Zeit meines Lebens als junger Mensch auch immer eher Angst vorm Unterrichten hatte, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich da was falsch mache oder jemand was Falsches beibringe.
Ja. Kennst du wie das? Gesagt, hast du ja gemacht. Ja, hast du ja gemacht mit deiner Brahms-Übung.
Ja, vielen Dank. Hast du, habe ich dich kaputt gemacht, kaputt gespielt. Ja, so ein paar Fingerbrecher. Ja.
Kann passieren. Also genau, ich glaube auch, dadurch ist dieses Konzept Hanon auch komplett überholt.
Aber das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie so eine Ausrede, dass du irgendwie mal was hier von Frau Taub gehört hast, die gesagt hat, Stretching ist nicht gut und deswegen werden jetzt 400 Jahre Klavierdidaktik werden jetzt auf den Müll geworfen, weil irgendjemand gesagt hat, Kreisen sei ja besser. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob du dir das da vielleicht ein bisschen einfach machst.
Aber sind wir als Pianisten über die letzten 50 Jahre eher schneller geworden oder eher langsamer? Also kannst du mal überlegen.
Das ist ja meine Theorie, dass die Klaviertechnik zurückgeht, während alle anderen Instrumente eigentlich bessere, technisch versiertere Musiker hervorbringen, ist es auf dem Klavier geht's zurück. Da war der Höhepunkt irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts.
Diese Theorie fußt du darauf, dass Art Tatum zu der Zeit irgendwie
ja gut, am Start war. Oder Franz Liszt oder sowas, ja.
Ich glaube, nicht haltbar.
Na gut.
Ich glaube, es ist nicht haltbar. Ich glaube, auch da ist es so, dass die eher besser und eher schneller alle werden. Und ich meine, das war natürlich hier Art Tatum eine krasse Sondergestalt, weil es auch nur den gab. Aber mittlerweile hast du ja, also wird ja gar nicht mehr viel drüber geredet, was so ein Sullivan Fortner eigentlich so alles kann. Also der kann das ja auch alles zusätzlich zu dem modernen Klavierspiel noch. Also, oder?
Weiß ich nicht genau.
Ja, also ich würde schon so sagen. Also, dass das halt so mit einhergeht. Ja, natürlich ist Art Tatum mega krass in seiner Fertigkeit als Stride-Pianist. Aber heutzutage gibt es halt so Monster, die das halt als eine Disziplin von vielen anderen, die sie halt auch drauf haben, ansehen. Ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, der war zu Hause, hat Unterricht genommen von Ethan Iverson, so von wegen, ja, die würden alle doch nur spielen und so. Nee, die unterrichten auch. Und auch dann halt einfach so privat, ne? Also in New York ist ja auch gang und gäbe, da kannst du bei all diesen Helden ja einfach Unterricht nehmen, wenn du die anschreibst. Genau, und da war er bei dem und würde man ja nicht denken, dass Ethan Iverson jetzt jemand ist, so, der wahnsinnig gut Stride-Piano spielen könnte, weil er das halt auch nicht öffentlich tut, sondern das ist halt so eine der Dinge, mit denen er sich so befasst, wenn er halt zu Hause übt und das offensichtlich auch wahnsinnig gut konnte. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, das ist nicht haltbar, dass die Pianisten früher besser waren und jetzt einfach nur noch Left-Hand-Voicings spielen und rechts ein bisschen schnell können und so. Das stimmt einfach nicht. Also es gibt einfach viel zu viel mehr, die halt natürlich aufgrund der Historie, die zwischenzeitlich stattgefunden hat, auch wenn sie gut sind, das alles halt mit anbieten können und so.
Na klar. Es geht ja auch ein bisschen darum, was man macht aus seiner Technik und so, ne? Und es ist auch okay, dass in Musik Technik nicht das Wichtigste ist. Ich finde es auf der anderen Seite aber wieder schön, wenn jüngere Musiker sich auch mit so alten Spieltechniken beschäftigen. Ich finde auch dieser Pianist Emmett Cohn, der macht dieses Emmett's Plays, das ist ja so ein YouTube-Format, wo er viel auch mit so alten, noch so alte Recken nochmal so aus dem Altersheim. Mhm.
Mit Ron Carter hat er gerade gespielt.
Ja, Ron Carter ist auch noch halbwegs fit, aber auch mit George Coleman hat er neulich gespielt. Den kennen wir doch auch. Ich glaube, der spielt auch auf der Maiden Voyage von Herbie, oder? Der saß da auch neulich mit drin.
Der hat doch auch auf dieser legendären Live-Aufnahme, wie heißt die, So What? Wo sie So What so auch ultraschnell spielen. Welcher Coleman ist das? Gibt doch
George.
Mehrere. George Coleman, ja. Saxophonist.
Ja, genau. Jedenfalls ist bei dem Emmett Cohn interessant, da merkt man immer wieder, dass er auch mal irgendwie so Stride-mäßig spielt oder sowas. Das ist halt quasi so ein jüngerer Musiker, der sich so diesen Kram reinzieht. Klar, heutzutage kommt sowas natürlich aber auch eher wie ein Zitat rüber. Andererseits gibt es so technische Entwicklungen, ich weiß auch gar nicht, wie die alle heißen, aber ich sehe öfter mal bei Instagram irgendwelche Kontrabassisten, das wird mir dann so reingespült im Jazzbereich, die dann so also in einem abartigen Tempo wie McCoy-Tyner-Klaviersolos auf dem Bass nachspielen. Ja. Oder so Bläsertranskription, wo ich mir manchmal auch nicht sicher bin, ob die das beschleunigt haben, diese Aufnahmen. Keine Ahnung, die bloße Technik ist dann natürlich auch nicht so interessant, wenn sich sowas dann nicht transformieren lässt in irgendwie ein geiles Ensemblespiel. Ne? Also ja. Auch bei jemand wie Nils Henning Ørsted-Petersen oder sowas, der jetzt in meinen Augen wahrscheinlich der virtuoseste Kontrabassist der Jazzgeschichte ist, ist ja trotzdem das Interessante sein, wie er das in einer Band macht und nicht wie schnell er irgendwie alleine eine Bläsertranskription spielen kann.
Ja.
Können wir denn bei dir Stride-mäßig irgendwas erwarten in Zukunft? Ein Stride-Album?
Ja, ja. Das kommt.
Wenn erstmal die Taubtechnik.
Ab jetzt stehen mir alle Türen offen.
Ja. Ja. Sehr, sehr gut.
Alles klar, wollen wir langsam zum Schluss kommen? Ja,
aber absolut.
Liebe Impros, der Podcast ist teuer. Spenden unter buymeacoffee.com/lkjazz. Also da ist noch ein Slash dazwischen. Da kann man über Apple Pay und Credit Card irgendwie uns supporten oder co-fi.com/lkjazz. Da kann man über PayPal uns supporten. Das findet ihr in den Shownotes. Bitte bewerten und folgen. Abonnieren. Und auf irgendwie vielleicht auch mal so eine 5-Sterne-Bewertung wäre eigentlich ganz gut. Und ein Kommi, das aktiviert den Algorithmus. Also
ja, gerade so ein Kommi ist was ganz Schönes.
So ein Kommi ist echt eine gute Sache, aber die Leute haben sich da, seitdem wir das jetzt irgendwie regelmäßig ankündigen, da hat sich auch schon was getan.
Ja, danke schön.
Danke schön, ja. Ja, genau. Abos auf YouTube. Wir haben einen neuen YouTube-Kanal, wo alle unsere Folgen auch zu finden sind. LK Jazz mit 4Z. Wir haben eine Playlist, die LK Jazz Podcast Playlist, in der eigentlich alle Stücke, über die wir hier reden und referenzieren, aufgeführt werden. Mhm. Wir versuchen sie auch nachzutragen. Wir könnten da immer noch Hilfe gebrauchen. Also falls jemand ältere Folgen hört und wir wissen, diese Menschen gibt es da draußen, wir können euch sehen in der App. Ihr könnt auch mitschreiben und uns gerne diese Liste schicken oder wir laden euch ein.
Könnte natürlich sein, dass die älteren Hörer die neueren Folgen nicht hören. Die wissen gar nicht, dass es die Playlist gibt, weil die fangen hinten an.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja. Dann sagt denen Bescheid.
Ja, klar. Also ihr seid reist in der Zeit.
Ja. Ansonsten gerne, wenn ihr irgendwie hier spannende Themen hört, die ihr auch mit euren Freunden besprecht, dann schickt das über die WhatsApp einfach die Folge weiter und so. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Art und Weise, den Podcast nach vorne zu bringen.
Ja.
Und natürlich, ja, folgt auch der Playlist. LK Jazz heißt sie auch, ne, die Podcast-Playlist.
Mhm.
Bisher nur auf Spotify, aber wir arbeiten dran.
Genau. Ich habe mich noch was gefragt, wenn ich das kurz einschieben darf. Das Segment, wie erreicht man uns eigentlich? Haben wir auch noch nicht so richtig ausgecheckt, weil wir haben eigentlich keine E-Mail oder sowas. Eigentlich so richtig, du liest bei Instagram immer, wenn die Leute was schreiben, ne?
Mhm, ja, ja.
Sonst gibt's gar nicht so gute...
Naja, über meine Homepage kann man auch die E-Mail rausfinden.
Ah ja, gut, okay, alles klar, gut. Ja,
also listentolambert.com, ja. Da kann man erstmal hinschreiben, wir arbeiten auch an einer eigenen Homepage. Also die gibt es auch schon, aber ja. Da muss ich noch den
Die ist noch nicht scharf gestellt.
Genau. So nicht scharf gestellt, genau.
Ja.
Das fände ich eigentlich ganz gut, da kann man auch einfach reinkommentieren. So.
Und ja.
Das steht dann da erstmal. Mal gucken, wie lange wir das so lassen. Vielleicht ist es ja irgendwann voll mit Hate-Kommentaren und so. Und wie lange wir das durchhalten. Aber eigentlich finde ich das ganz gut. So war das früher, das Internet doch. Man irgendwo einfach reinschreiben konnte. Ja,
genau.
Also ohne, dass man irgendwie sich anmelden musste und so, ne?
Ja.
Finde ich eigentlich ganz gut. Und dann sind so Streitereien entstanden auf hamburgfunk.de und solche Sachen.
Das
gute
alte Internet.
Von zwei Leuten, die sich gar nicht irgendwo sich anmelden.
Also du bist gegen die Klarnamenpflicht im Internet. Sehr gut. Kleines Statement nochmal zum Schluss vom Lambert.
Free Speech.
Ja, mir ist bei der Podcast-Playlist was aufgefallen, weil ich habe die Podcast-Playlist ergänzt. Wir sind jetzt so, würde ich sagen, über 20% der Folgen. Und da ist mir aufgefallen, was ist los bei Spotify? Machine Gun von Peter Brotzmann ist down. Ist nicht mehr online verfügbar. Gab es mal im Stream?
Gab's mal. Ist mir neulich auch aufgefallen, weil ich die LK Jazz, die 20. Folge, die Podcast-Playlist aktualisiert habe.
Ja.
Genau, da wurde es auch referenziert und tatsächlich war sie nicht
aufzufinden. Was ist da los, Leute? Peter Brotzmann, was ist los? Spotify waren wieder.
Ja. Trotzdem gutes Album, vielleicht gibt es noch irgendwo anders zu hören.
Ja.
Aber vielleicht hat Peter die Abrechnung nicht gefallen bei Spotify, das könnte ja sein. Konzerte spielen wir in Deutschland in naher Zukunft. 5.5. in Dresden in der Tonne. Am 13.5. auf Hamburg-Kampnagel, Lambert & Friends mit Tristan Brosch, Schmeckes, Cat Frankie, Goodwin, Thorsten Nagelschmidt und Valeska Steiner von der Gruppe Boy als Gäste. Dann spielen wir im Trio nochmal in Nürnberg am 15.05. im Z-Bau. Dann wieder Lambert & Friends am 17.05. in Berlin im Kammermusiksaal mit ähnlichen Gästen. Sind nicht genau die gleichen, aber fast genau. Und am 19.05. in München im Live Evil, den Laden kenne ich noch nicht.
Ich auch nicht.
Irgendwie gut. Es gibt ja eine Miles Davis-Platte, die so heißt. Und 12.07. in Lindau im Zeughaus. Und dann gibt es jetzt neu angekündigt auch schon eine Tour für Herbst. Guckt doch einfach rein, ob eure Städte dabei sind. Jena, Leipzig, Hannover, Dortmund, Köln, Darmstadt, Freiburg, Dornbirn. Da spielen wir auch. Mhm. Wir beide sogar zusammen alle Konzerte. Oder ach nee, Lindau ist, hast dich
sammeln. Genau. Okay, genau. Und am 18.04. sonst noch die höchste Eisenbahn in Start beim Müssen alle Mit-Festival.
Ah ja, sehr gut.
Okay.
Ja. Warum so viele Konzerte? Weil ein neues Album erscheint. Am 8.05. kommt I'm Not Lambert von Lambert. Okay, das war der Werbeblock. Ich würde sagen, wir verabschieden uns langsam. Vielleicht mal wieder mit zwingenden Grüßen.
Ja, oder? Treffpunkt Schluss.
Lange nicht gemacht.
Ja, haben wir lange nicht gemacht.
Ja, genau.
Alles klar. Wir sehen
uns nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.